Schnauze nicht mehr recht lang. Auf einmal tut's einen gescheiten Schäberer und dann kracht alles zusammen.
Power to the People, der Podcast für überhaupt und außerdem Nachhaltigkeit und E-Oils. Weil nur durchs Reden kommen die Leute zusammen. Hallo liebe Leute, die ihr euren Weg heute hierher gefunden habt. Power to the People, Folge 2. Eigentlich die erste richtige Folge, weil heute haben wir gleich einen absoluten Stargast bei uns, mit dem wir starten wollen. Den Christian Bachler vom Bergerhof. Den Wutbauern oder den Mutbauern, je nachdem wie man sehen will. Christian hat eine Doppelrolle. Der Christian ist nämlich nicht nur der Bauer von der Krakau-Ebene, sondern er ist Mitinitiator von Power to the People und ohne ihn würde es diesen Podcast heute auch nicht geben. Heute geht es aber nicht um den Podcast selber, sondern heute geht es um den Christian. Und zwar, wie der Christian zum Christian geworden ist, wie er dieser, ja, sage ich mal, spezielle. Hallo Christian.
Hallo Billy. Hallo. Hallo da draußen.
Wie er dieser, sagen wir mal, ein bisschen spezielle Bauer in der Krakau-Ebene geworden ist. Vielleicht kurz einen kleinen Hintergrund. Der Christian und seine Mutter, die Maria, die bewirtschaften den Bergerhof in der Krakau-Ebene im Bezirk Murau. Christian, wenn ich einen Blödsinn sage, du sagst das dann einfach.
Ich misch mich ein.
In der Steiermark. Ich glaube, soweit habe ich es richtig. Ich habe jetzt gesagt, der Hof liegt auf 1500 Meter Seehöhe. Sind wir da ungefähr dort?
Ja, wir sind ein bisschen drunter. Also der Richtigkeit halber 1450 Meter.
Fast 1500, sagen wir so, genau. Und ist somit aber trotzdem der höchstgelegene Bauernhof in der Steiermark. Ist
genau,
das richtig?
Genau, ja? Das ist korrekt.
Ja. Super. Ursprünglich war es ja mal ein Milchviehbetrieb und der Familienname ist Bachler und der Vulgo-Name ist Berger und deswegen auch der Bergerhof. Ist das richtig?
Ganz genau.
Ja?
Ganz
genau. Weil viele Menschen wahrscheinlich nicht wissen, was ein Vulgo-Name ist. Vielleicht kannst du das kurz erklären.
Also der Vulgo-Name ist sozusagen der Name des Hofes, der aber wechselnde Besitzverhältnisse in der Geschichte immer gleich geblieben ist normalerweise. Bei uns der Berger, also Vulgo Berger, bezieht sich vermutlich auf den üblichen Begriff dafür eine quasi Voralm oder Niederalm oder Vorweide, die bei uns als Berg bezeichnet wird. Und von daher dürfte der Berger quasi abgeleitet werden.
Wie lange gibt es den Namen jetzt schon?
Der Name in der Form ist jetzt vermutlich erst seit 1930 aktiv. Davor in die alten Unterlagen, die bis zum circa Mitte 1650 zurückreichen, ist immer von Härtling die Rede.
Ah, der Härtling, den kennen wir von deiner Webseite schon, gell?
Ja, genau, das ist auch ein bisschen unser Fleischmarken. Ne?
Ja, so also schließen sich die Kreise. Ah, ja. Interessant. Ja, und dabei haben wir ja, du hast angefangen als Milchviehbetrieb früher und bist ja dann auf die Direktvermarktung umgestiegen. Inzwischen bist du ja 37, glaube ich, gell? 37.
Genau.
Hast über 13.000 Fans oder Follower auf Facebook. Ja, und du hast mir ja letztens schon über 13.000 sind das, gell? Und du hast mir letztens einmal sehr freudestrahlend verkündet, dass du inzwischen mehr Follower auf Facebook hast wie der, eines deiner großen Idole, der Soziologe, der Jean Siegler.
Ja, die kleinen Erfolge so im Leben, ne? Also.
Aber verdient, ja. Ich würde jetzt gerne einfach das Interview mit dir starten. Ja, im Endeffekt ganz vorne in deiner Kindheit, wie du im Prinzip aufgewachsen bist, wie du zum Bauern geworden bist und ich würde sagen, du erzählst einfach mal ein bisschen was, wie du aufgewachsen bist.
Ja, ganz, ganz klassisch eigentlich. Also wie es halt so in einer sehr konservativen Bergbauernfamilie so abläuft. Ich habe noch einen Bruder, bin also der Erstgeborene sozusagen oder der heute Ältere. Dementsprechend eigentlich in der alten Tradition immer als Hofnachfolger vorgesehen gewesen sozusagen. Und dann kriegst du halt dann irgendwie so Berufung, wie auch immer man das nennt, ein bisschen in die Wiege gelegt. Und dementsprechend sind dann eigentlich auch so die ersten zumindest eineinhalb Jahrzehnte meines Lebens abgelaufen. Wie es halt bei so einem klassischen Familienbetrieb ist, man ist natürlich als Kind, man wächst mit der Landwirtschaft noch einfach auf. Also du bist da mittendrin statt nur dabei. Und ja, so ist das eigentlich ganz eine normale Kindheit irgendwo gewesen. Wir haben natürlich den Vorteil gehabt, wenn man das mit heutigen Kids vergleicht, dass bei uns immer wer da war. Also wir waren ein Mehrgenerationenhaushalt, bei uns haben die Großeltern in dem gleichen Haus gelebt, also drei Generationen. Allein waren wir nie. Und dann waren halt noch Cousins und so rundherum. Also wir haben eigentlich eine abwechslungsreiche Kindheit gehabt. Also so Sachen wie Langeweile oder sowas, das haben wir nicht gekannt. Natürlich, wir sind schon eingespannt worden. Also ja, wir waren überall mit und bei, ob wir wollt haben oder nicht. Und du hast halt dann, sobald hast du, keine Ahnung, irgendwie halbwegs stolperfrei durchs Leben tanzen kannst, irgendwie auf eigene Beine, hat das dann losgegangen, ist das losgegangen, du hast dann einen Schof gekriegt, das war dein Schof, der war zum Versorgen, fertig. Und ein Jahr später waren es dann schon 10 Schof und dann die ganze Herde und das war dein Job aus. Also Sachen, wo man heute oft ein bisschen mit den Augen zwinkern oder ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Da hat sich schon einiges auch bei uns gesellschaftlich verändert. Wenn ich denke, was wir mit 7, 8 Jahren quasi schon an Arbeit haben mitgemacht, da sehe ich halt bei manchen Praktikanten, die 10 Jahre älter sind, noch schwarz.
Sag einmal, wie hat so ein Tag damals bei dir ausgeschaut? Du hast gesagt, du hast relativ früh mitgearbeitet, du bist die Schule auch noch gegangen, hast normale Kindersachen auch noch gemacht. Wie hat denn das damals ausgeschaut bei dir?
Ne, das ist, muss ich ehrlich sagen, im Nachhinein, das war schon ein bisschen harte Schule. Also Freizeit, Urlaub, irgend sowas, das haben, oder Ferien, das haben wir nicht wirklich gekannt. Also da war halt Schule, okay, gut, von der Schule heim, dann halt Mittagessen, dann halt Aufgaben machen und die ganzen Sachen. Meistens ist vor dem Aufgaben machen schon irgendwas zwischengekommen, dass irgendwas ganz, ganz dringend zu machen war. Mhm. Und helfende Hände, du weißt eh, wie es läuft, gibt's in der Landwirtschaft nie genug.
Und der Termin heute hat ja auch schon 2 Stunden später stattgefunden, weil wieder was dazwischen gekommen ist. Das ist einfach Standard, glaube ich.
Ja, das ist einfach so. Das ist situationselastisch, muss man da das Ganze handhaben. Ja, so ist das dann halt abgelaufen. Im Winter halt die abendliche Stallarbeit. Wie gesagt, da hat jeder seine Tiere zum Versorgen gehabt. Das war dein Job. Fertig. Und du hast halt, ja, das hat funktionieren müssen. Fertig. Da hat keiner nachgefragt, ob dir das taugt oder nicht, oder keine Ahnung, das hat sein müssen, aus. Und so sind wir halt aufgewachsen, dass im letzten, ja, unterm Strich, die Viecher kamen immer zuerst. Und dann kommt erst der Mensch. Das war so. Weil die waren, als Bauer ist das Wichtigste, für die leben wir fertig. Mhm. Ne? War prägend, war in der Kindheit oft nicht ganz ohne. Aber heute denke ich mir immer, öfter geschaut hat es uns auch nicht. Ne? Ja, so war das.
Spannend eigentlich. Das heißt, was mir Power to the People geht es ja auch viel darum, ein bisschen aufzuzeigen, was sind denn die Unterschiede in den Lebenswelten, nur mal von einem in der Stadt aufgewachsenen Kind, so wie mir, und einem Bauernkind, so wie dir. Und was hat Freizeit, ja, du hast das eh schon ein bisschen gesagt, ich glaube, da ist ja schon fest angelegt, wie man Freizeit auch wahrnimmt. Ne? Weil auf einem Hof wie deinem, du bist 7 Tage in der Woche, bist du auf dem Hof eigentlich eingespannt. Es ist immer was zum Tun. Das heißt, dein Freizeit, Verständnis von Freizeit ist eigentlich ganz anders, wie das von einem, ja, sag ich mal, von einem Stadtmenschen, der einfach nach der Arbeit heimgeht und dann Freizeit hat oder am Wochenende. Wo hast du deine Freizeit?
Da hat ein Gast von uns vor 2 Jahren, ein Amerikaner, wo spannend gesagt, auf das ich da immer gern zurückdenke. Der hat gesagt, Farming is not only a job, Farming is a lifestyle. Und ich glaube, genau das ist der Punkt. Das Freizeit, Arbeitszeit, das können wir nicht auseinander dividieren. Das ist nicht so ein 9-to-5-Job, wie viele von uns in der Stadt halt anbieten. Bei uns verschwimmen da die Grenzen. Das ist anderes, einerseits ist das sehr, sehr angenehm. Kann natürlich dann auch, hat auch Schattenseiten, braucht man nicht reden. Aber, ja, das ist einfach ein anderer Lebensstil.
Ne? Aber was anderes, ne?
Man kann es nicht anders, wie du sagst, wir haben jetzt 2 Stunden zuwarten müssen auf den, damit dass wir da starten können, weil halt vorher alles so kriegen hat, dass ich noch an der Hofführung verschieben und dann noch Kunden bedienen und jetzt waren noch Viecher lästig und ein Ferkel haben wir nicht gefunden. Ja, wieso das?
Ja, genau. Und wie gesagt, das ist ein ganz wesentliches Element von Power to the People, dass man einfach wirklich aufzeigt, dass die Welten teilweise wirklich unterschiedlich sind und dass man als, sage ich mal, als Konsument auch ein bisschen ein Verständnis hat, was ein Bauer auch für Arbeit leistet und aber natürlich dann auch als Bauer versteht, was Freizeit vielleicht auch für einen Stadtmenschen hast, dass der das einfach auch erst verstehen muss, wenn er auf einen Hof kommt, dass dort die Zeit ein bisschen anders rennt.
Genau.
Im Endeffekt,
ganz,
ja.
Ganz genau.
Ja, das heißt, du bist relativ bald in die Arbeit eingestiegen daheim. Mit wie viel Jahr oder wie ist denn dann zur Hofübernahme gekommen? Ab wann bist denn du so richtig in die Fußstapfen oder zurückgewachsen Richtung Hofübernahme?
Ja, der Weg war dann eigentlich nach der Pflichtschule in der landwirtschaftlichen Ausbildung de facto vorgezeichnet. Ich muss auch gestehen, ich habe mir zu dem Zeitpunkt nie wirklich Gedanken gemacht, was anderes zu tun. Wollte ich auch nicht. Haben dann eine 3-jährige landwirtschaftliche Fachausbildung gemacht, haben dann relativ schnell danach begonnen, Meisterausbildung noch zu machen.
Das heißt, der Perspektive war Hofübernahme, Fortführung,
genau, klassisch. Genau, ganz, ganz klassisch. Mhm. Im Nachhinein betrachtet sehr, sehr blauäugig, aber ja, wie man halt so ist als ein Junge.
Ja, ja.
Und dann ist es halt weitergegangen, dass wir, muss ich auch ganz offen aussprechen, jeder, der in der Landwirtschaft aktiv ist, kennt das wahrscheinlich oder viele kennen das bei uns. Generationenkonflikt war ein Riesenthema. Also im Konkreten vorher bin ich mit meinem Vater nicht wirklich, was die Arbeit angeht, nicht wirklich zusammengekommen. Mhm. Und da waren dementsprechende Konflikte am Köcheln. Und
wo wart euch da zum Beispiel nicht einig?
Naja, im Nachhinein hier war mein Vater auf der in ähnlichen Denkmustern, als wie ich jetzt auch bin. Also eher, dass man nicht unbedingt jeden Eigenscheiß mitmachen muss. Ich muss aber dazu sagen, ich habe damals, das war so mehr oder weniger knapp nach dem EU-Beitritt, wo in der Landwirtschaft einfach ein brutaler Systemwandel auch war. Ne? Da haben sie unsere Grundeinstellungen irgendwie überschnitten. Da sind wir halt einfach nicht zusammengekommen. Und ja, wie es dann halt ist als ein Junge, dann ist es oft zwischenmenschlich nicht so einfach. Ja, das sind halt natürlich Nachteile für so einen Familienbetrieb. Sozusagen, du kannst da halt dann nicht aus dem Weg gehen. Und wenn du dann halt gemeinsam arbeiten sollst und aber die eigentlich nicht schmecken magst an manchen Tagen, das bringt schon Potenziale oder Konfliktpotenziale mit und das macht Probleme.
Mhm. Ja gut, das muss man sich wahrscheinlich dann auch als, ich sage jetzt mal, plakativer Stadtmensch mal vorstellen, dass es wirklich Arbeitsplatz und Zuhause ist auch und derselbe Ort. Ne?
Genau, das ist der Punkt. Ja. Genau, das ist der Punkt. Wenn man oft zu Gäste oder Freunde oder Bekannte hört, dass ja, dieser Scheißhocken, ich hasse den Job so, aber ich birgen halt von 9 bis 5 runter und gehe dann heim und mir wurscht, ob die Bulle abbrennt oder nicht, das spürst du halt nicht. Weil letzten Endes sitzt beim Frühstück nebeneinander da, dann sollst du miteinander was weiterbringen. Man kann sich da halt nicht aus dem Weg gehen und das ist halt ja ein heißes Thema.
Ja. Aber irgendwie habt ihr euch dann immer wieder zusammen darauf, aber wie ist es bei dir dann weitergegangen?
Nein, ich muss gestehen, wir haben damals einen ziemlichen Schicksalsschlag eben gehabt, dass mein Vater relativ jung oder sehr jung einen Schlaganfall gehabt hat und leider den nicht überlebt hat. So bin ich dann einerseits ins total kalte Wasser geschmissen worden und dann auf einmal halt da Bauer geworden. Im Nachhinein betrachtet, wenn dieser Schicksalsschlag nicht gewesen wäre, bin ich mir relativ sicher, dass ich nicht mehr in der Landwirtschaft wäre. Oder zumindest nicht nebeneinander, das hätte nicht funktioniert.
Was wäre dann passiert mit dir?
Ich weiß es nicht. Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass es damals weiter.
Aber Landwirtschaft war einfach kein Thema mehr gewesen.
Landwirtschaft sicherlich ein Thema. Ja. Also ich glaube, in der Landwirtschaft wäre ich schon treu geblieben, aber nicht da auf dem Betrieb nebeneinander.
Okay, ja. Genau. Okay, dann war dieser Schicksalsschlag, das war für dich, glaube ich, ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis. Von einem Tag auf den anderen quasi. Wie ist es gegangen und was ist da, wie war die Zeit? Beschreib das einmal ein bisschen.
Das traue ich mir fast nicht sagen. Für mich rein jetzt menschlich war es in der ersten Phase fast eine Befreiung, weil der Konflikt weg war. Mhm. Ne? Mhm. Also da war fast das quasi einmal frei aufatmen können. Das war einfach eine Erleichterung zuerst, was dann drüber hinweg geteilt hat, was das eigentlich bedeutet, wenn du jetzt da, ich war 20, wo es da wirklich auf die zukommt. Mhm. Und wenn du halt da in dem Alter bist, jung und voller Tatendrang und willst halt was, willst halt wirklich loslegen und dann hast du vorne eine freie Bahn, unter Anführungszeichen, das war natürlich lustig. Und das hat halt eine Zeit lang einfach über die Nachteile, unter Anführungszeichen, hinweggeteischt oder hinweggeholfen. Ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll.
Ja, ich kann's irgendwo nachvollziehen. Wie ist es dann im ersten Moment gegangen? Hast du dann angefangen, ja, jetzt kann ich da und hast dann gleich mal ein paar Sachen anders gemacht und hast vergessen, auch zum Trauern auf der anderen Seite, weißt, vor lauter Arbeit nicht mehr, oder
das
war jetzt vielleicht ein bisschen, ein sensibles Thema.
Ja, aber das gehört dazu.
Wie geht man mit dem um? Weil man kann ja nicht einfach aufhören, sondern.
Nein, ich glaube, dass das dann die klassische Flucht nach vorne auch war. Also einerseits denkst du, okay, man ist schon frei, jetzt kann ich machen, was ich will. Mir pusht nicht wirklich mehr wer rein. Andererseits, das mit der Trauer ist ein gutes Thema, von der laufst du davon. Indem, dass du halt einfach immer mehr tust und das arbeitest und das und das und das. Mhm. Und du hast dann einmal das erste Jahr sowieso nicht Zeit. Weil der Kuh ist das wurscht. Der Kuh ist das komplett egal, was bei dir in der Familie passiert. Die braucht dir da früh als volles Service aus.
Ne? Und jeden Tag.
Und jeden Tag,
ohne Pause, ohne Urlaub,
ohne Krankheit. Was in der Situation, wenn es die da natürlich für die ganze Familie ist es auch ein Vorteil, weil du eine feste Struktur hast, die dort dann haltet. Mhm. Jetzt einmal so als Basisprogramm.
Ja.
Ne? Also, was bei vielen anderen dann vermutlich irgendwie zum Totalabsturz gleich, also persönlich oder psychisch führt.
Ne? Ja, stimmt.
Du hast Struktur irgendwie.
Ja, ja.
Aber das ist im Nachhinein betrachtet ein total schizophrenes Thema, das ich mir heute immer noch nicht wirklich erklären kann, wie das damals gegangen ist.
Ja, sicher, ist definitiv eine schwierige Geschichte in einer Stadt, kann ich mir vorstellen, oder wenn es jetzt nicht so gebunden ist an einen Hof, dass sie halt Strukturen auflösen, weil leider davor keiner kennen. Genau. Das ist da jetzt nicht so leicht, weil du einfach genau. Quasi gebunden bist an den Hof, also da ist der Zwang dann teilweise gar nicht einmal so schlecht vielleicht, dass sie in Krisenzeiten zusammenhalten. Ja. Also das kann ich mir schon vorstellen. Ja, und wie ist dann weitergegangen, weil Milchwirtschaft war ja dann quasi nach dem Tod von deinem Vater nach wie vor ein Thema. Und aber heute bist du direkt vom Markt. Was ist da passiert?
Die ganz stinknormale und Anführungszeichen konventionelle Landwirtschaft, die war völlig alternativlos, auch in meinem Denken. Also ich muss auch gestehen, ich habe in der ganzen Ausbildung bis zur Masterprüfung nichts anderes gelernt. Schneller, höher, weiter. Ne? Wie kann man möglichst effizient, möglichst billig, möglichst viel, möglichst schnell produzieren? Fertig. Mhm. Ich bin so aufgewachsen, wie gesagt, also wirklich sehr konservative Familie, die direkt vom Markt da und so, das waren bei uns immer die Exoten, das waren die Hippies. Mit denen wollte man nichts da haben. Das ist so, weil du wärst nie Ökonomierat. Du kriegst nie bei der Molkerei einen coolen Posten oder irgendeine Ampel. Was jetzt überspitzt gesagt? Das war halt eine andere Zeit. Und mein Vater, der war in der ganzen politischen Interessensvertretung und ein Kammerwesen und so, voll integriert und der ist dem wirklich aufgegangen.
Mhm. Nicht? Hast du die Funktionen dann übernommen von ihm?
Ja, eigentlich? Du. Also, naja, das erstens hast du als Junge sowieso keine Chance irgendwie und ich muss auch gestehen, dass mein Vater in den letzten Jahren seines Lebens dann schon gesehen hat, dass das vergebene Liebesmühe ist. Dass das in die 50er, 60er, 70er, 80er Jahre eine Rolle gespielt hat, was du als Bauernkammerfunktionär irgendwie probierst zu machen. Das ist aber spätestens mit dem EU-Beitritt ist das gestorben, Ende. Ich glaube, dass bei ihm das dann schon, das hat ihn auch ein bisschen gebrochen. Dass er gesehen hat, dass diese Mechanismen, die nach dem Krieg weg irgendwie aufgebaut worden sind und die Landwirtschaft irgendwie tragen haben, dass die auf einmal nach dem EU-Beitritt verpufft sind. Ne? Freier Markt, sozusagen. Ja. Ich habe damals den freien Markt als totale Chance gesehen. Ich habe den Scheiß, tut mir leid, das soll man nicht sagen, aber es ist einfach so, es ist scheiße.
Freier Markt soll man nicht sagen, oder?
Nein, scheiße. Also, ja, freier Markt, ja, genau. Ich habe das geglaubt. Ich habe wirklich diese Märchen geglaubt, dass unsere Produkte am Weltmarkt irgendwer braucht, weil wir die Welt ernähren.
Mhm. Und hast dann aber gemerkt, dass es nicht so ist?
Ich habe dann gemerkt, dass es nicht so ist, ja. Mhm.
Wie hast du das gemerkt?
Indem, dass du immer mehr arbeitest und immer weniger am Konto hast. Ganz einfach.
Mhm. Wie schaut das? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, du kommst dann irgendwann.
Ich meine, ich habe jetzt zustimmend genickt natürlich und so, aber wie kann ich mir das so vorstellen? Oder wie kann sich das?
Also wir haben in der Milchviehzeit fast 10 Jahre lang jedes Jahr mehr Umsatz gemacht, unterm Strich ist aber immer weniger Kohle überblieben. Mhm. Ja? Und das ist halt dann irgendwann ernüchternd.
Ja, aber wie ist zu dem gekommen? Kannst du das kurz erklären vielleicht da, weil du machst mehr, du verkaufst mehr, im unterm Strich sollte dann auch mehr ausschauen, nicht?
Ja. Wir haben mit der Landwirtschaft heute halt das Paradox oder heute halt die Liebessituation, dass die Kalkulation immer nach unten geht und der Produzent quasi dann mit dem Brösel, die überbleiben sollen, sein Auskommen finden soll. Ne? Das bewirkt dann, dass du bei schlechteren Preise mehr produzieren musst, damit du das Einkommen haltest. Wir haben alle in Tierschutz investiert, wir haben alle möglichen Sachen gemacht, damit du die tollen gesetzlichen Auflagen erfüllst, nur zahlen tut es da keiner.
Die sind immer höher geworden, die Auflagen.
Natürlich, ja. natürlich. Ich meine, zum Teil auch gerechtfertigt, brauchen wir gar nicht reden. Ja. Wir haben auch, ehrlich gesagt, einige Sachen haben wir schon 10 Jahre bevor, dass sie gesetzlich verpflichtet worden sind, freiwillig gemacht, weil wir gesehen haben, das ist notwendig und so, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, funktioniert es nicht mehr. Aber am Ende des Tages, wenn du mit dem Zahlen allein überbleibst und dein Produkt, für mich war das ein total traumatisch, was heißt traumatisch, aber halt so ein einprägendes Erlebnis, EU-Beitritt, erste Milchgeldabrechnung nach der EU. Nach dem EU-Beitritt, wie auf einmal die Milch nur mehr die Hälfte wert war. Da ist einer bei uns einmal am Kuchentisch das Ladel gefallen.
Das heißt, Milch ist die Hälfte wert, das heißt, ihr habt eigentlich die Hälfte von eurem Einkommen.
Ja, an. Das ist halt damals dann natürlich durch Ausgleichszahlungen, ne, abgefedert worden. Heute nennt man das halt Subventionen und Förderungen, also die Kohle, die der tolle Steuerzahler den Bauern hinten in eine unappetitliche Körperöffnung steckt, das sind Ausgleichszahlungen. Nur nach 25 Jahren weiß das keiner mehr, wo das eigentlich herkommt. Ne? Und wenn ich denke, wie ich übernommen habe 2003 mit den Ausgleichszahlungen, mit denen haben wir damals noch was da getan. Ja, mit weniger Fläche habe ich die doppelten Ausgleichszahlungen gekriegt. Und damals haben halt die ganzen Sachen, da hat halt die Mechanikerstunde nicht 100 Euro gekostet. Oder die Maurerstunde 80 Euro. Und das ist halt dann ein Teufelskreis, der dazu führt, dass die Leute immer effizienter probieren, produzieren. Und irgendwer zahlt halt immer die Zeche, fertig. Ob das jetzt das Viech ist, ob das der Konsument ist, weil er ein Arschprodukt kriegt auf gut Deutsch. Da können wir uns einreden, was wir wollen. Wir sind zum Rohstofferzeuger, haben wir uns selber degradiert. Weil das ist nämlich das Paradox in der Landwirtschaft. Wir reden oft auf und ja, und der Handel und schlimm. Da musst du aber sagen, Freunde, der überwiegende Teil, zum Beispiel im Milchbereich, ist genossenschaftlich organisiert, der Verarbeiter und Abnehmer. Und die Genossenschaft gehört den Bauern. Mhm. Es hat aber keiner mehr die sekundären Geschlechtsmerkmale, dass er bei einer Versammlung aufsteht und sagt, du, das finde ich nicht gut, wir müssen das anders machen.
Du hast es gesagt, degradiert zum Rohstoffhersteller. Welche Bezeichnung würdest du denn gern selber geben?
Ne, ich glaube, das ist, das sind philosophische Fragen.
Naja.
Corona war jetzt ein gutes Beispiel. Wir rühmen uns, oder die Politik rühmt sich, dass wir uns selber ernähren können, dass die Versorgung gesichert ist. Ich kann nur jedem empfehlen, geh einmal zu dem übernächsten Bauern, den du irgendwo kennst, und probier da dann nur für ein Wochenende Produkte einkaufen. Der wird dir sagen, wenn es ein echter Milchbauer ist, unter Anführungszeichen, und du, keine Ahnung, ich kann da 300 Liter Milch verkaufen, dann kriegst du einen besseren Preis, aber nicht mehr. Wir haben die Wertschöpfung komplett, oder die Veredelung komplett aus der Hand gegeben. Was tue ich mit 3000 Liter Milch am Tag? Wenn man die Molkerei nicht abholt, bin ich fertig, weil ich es nicht mehr verarbeiten kann. Ist doch nicht gescheiter, wenn ich mehrere Standbeine habe und da das Produkt veredle, da die Wertschöpfung bei mir am Hof halt, und dann quasi wirklich wieder der Ernährer unter Anführungszeichen sein kann, aus dem wir uns gern darstellen, den wir aber seit 50 Jahren nicht mehr sehen.
Also ist das Wort, was wir jetzt suchen, das ist Ernährer eigentlich? Also Rohstoffprozent hin zu
ich glaub, das Ernährer. Sind Boards Extreme, nicht? Oder, aber es geht schon in die Richtung irgendwie. Ne? Als Bauer verstehst du letzten Endes schon irgendwie, dass du ein Produkt erzeigst oder Produkte erzeigst, die alle Leute brauchen. Bei Autokaufen tue ich nicht so oft, dass wir essen. Aber uns das Marketing uns heute oft an den Stein redet. Aber das stimmt halt einfach nicht mehr. Und das ist natürlich ein Thema, wo sie mir auch oft angehen, das verstehe ich auch, weil wir uns da selber betackeln. Weil meine Kuh jetzt noch um 500 Liter mehr Milch gibt, deswegen bin ich genauso ein Rohstofferzeuger. Und das Problem ist halt einfach das, unsere Produkte werden einmal gebraucht und dabei verbraucht. Und da geht es um den Preis, fertig. Wenn ich heute einen Plastiksackel nehme oder einen Gummiringel aus China, ist mir völlig wurscht, wo das herkommt, solange der Preis passt.
Ja. Was mir dazu jetzt einfällt, ist, du hast vorher gesagt, der Gast hat gemeint, ihr Bauer sei ihr Lebensstil. Und jetzt warst natürlich ein Gummiringelproduzent in China, wie du das gesagt hast, der hat ja keinen Lebensstil als Gummiringelproduzent. Aber im Endeffekt seid ihr als Bauern, die ja eine eigene Lebensweise als Lebensstil haben, das was ich jetzt nicht arbeiten gehe, sondern heimgehe, wenn ihr dann reduziert wird, quasi auf nur einen Punkt in der Wertschöpfungskette, ihr seid reine Produzenten von einem Stück von Milch, und nur von der Menge abhängig, dann passt ja das Produkt im Prinzip nicht mehr zu dem, dass ich sage, Bauer sein ist ein Lebensstil. Weil dann habt ihr von dem Produkt nur noch diesen kleinen Ausschnitt Milch produzieren, aber ich mache nichts mehr mit der Milch. Das davor ist mir wurscht, das danach ist mir mehr oder weniger wurscht. Das ist wie ein Gummiringel.
Genau.
Ja, zu einem Lebensstil gehört auch eine Lebenswelt und da gehört wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Tätigkeit mit dem Produkt dazu, damit es auch wieder zusammenpasst, nicht? Also passt dann das Produkt nicht mehr zur Produktionsweise, ne?
Zur Lebensweise. Da bin ich absolut bei dir. Ja. Weil man muss sich halt einfach bewusst sein, moderne Landwirtschaft bedeutet unterm Strich, das ist wie eine Fabrik. Wenn du jetzt hernimmst, keine Ahnung, irgendein Autokonzern, der kauft Rohstoffe aus der ganzen Welt zusammen, bastelt das dort, wo es möglichst billig ist, oder halt irgendwie gesellschaftlich noch geduldet ist, in einer schweren Megafabrik zusammen und verdickt das Zeug dann wieder in die ganze Welt. Und wir machen letzten Endes genau dasselbe mittlerweile. Dass man Rohstoffe aus der ganzen Welt, wo sie preiswürdig sein, wie es immer heißt, zu schwer, also einfach am billigsten zusammenkaufen. Wir basteln da halt dann einen Button draus und die verschickt man wieder irgendwo hin nach Djibouti. Und da, wie du sagst, da fangen sie so an spießen. Und das war für mich dann auch ein Thema. Da habe ich ein Schlüsselerlebnis gehabt, und zwar, wie wir langsam in die Direktvermarktung geschnuppert haben.
Sind wir jetzt schon in der Übergangsphase damals von der Milch, vom reinen Milchbetrieb hin zu deinem Wandel dann quasi, ne?
Genau, ja. Genau. Aber halt einfach, ich nenne es im Nachhinein immer so bewusst provokant, es waren so Aufwachmomente. Mhm. Ne? Und für mich war damals auch so ein Moment, dass ich als frisch gebackener, mit Auszeichnung bestandener Landwirtschaftsmeister da in einer Metzgerei gestanden bin, bei einem Rindfleischzerlegeseminar, der Vortragende, ein totaler Fleischguru, hat aus dem Schlachtraum eine Stierhälfte rausgezogen und hat dann gesagt, so Freunde, wer von euch hat eine landwirtschaftliche Ausbildung? Dann haben wir halt aufgezeigt, die, was wir da waren, das waren halt ein paar Leute. Wer hat da sogar einen Masterbrief? Dann haben wir halt drei aufgezeigt und gesagt, so Meister Kleins, her da, schaut mal. Wo ist das falsche Filet? Wo sitzt der Tafelspitz? Wo ist das weiße Scherzel? Und da bin ich als super cooler, gefühlt Meister durchgestanden und so, scheiße, ich habe keine Ahnung. Ich habe mein ganzes Leben nichts anderes damals bin mit Rindviecher um ein Dummtheatern und weiß nicht, wie das dann im verarbeiteten Zustand ausschaut. Geschweige denn, dass ich jemals hätte einen Kass gemacht, als eingefleischter Milchbauer.
Selbst als Bauer bist du für dein Produkt schon entfremdet worden. Ne?
Genau. Ja. Entfremdung ist genau das Thema. Ja. Ne? Ja. Und da ist halt dann, da hat bei mir irgendwie was im Hirn, da hat es einen Schalter umgelegt, weil man dann denkt, dann, ja, verfliegst. Das ist ja nicht nur bei uns so. Wir verlieren ja wirklich eine Kultur. Das ist ja unser kulturelles Erbe als Gesellschaft. Keine Ahnung, dass ein Zimmerer heute einen Dachstuhl aufstellen kann, dass der kein CNC-Fräsen braucht oder kein Computerprogramm, sondern dass der das machen kann, an die gegebenen Verhältnisse anpasst und dann vielleicht noch irgendein altes Ritual, was seit 300 Jahren durchgezogen wird, wenn man fertig ist und alles gut gegangen ist, macht, das macht uns ja als Gesellschaft auch aus. Mhm. Und bei uns als Bauern ist genauso. Und das ist weg, das verlieren wir gerade. Das ist halt einfach ein Thema, das treibt mich um, das kriegen wir nicht an.
Ja, ja. Das habe ich auch im Intro zum Podcast gesagt, es geht um diese Arbeitsteilung, dass einfach wirklich jeder Prozess wird unter wie sagt man, unterteilt in unglaublich viele kleine Schritte. Auf jeden Schritt wird auch besonders aufgesetzt, schaut nicht vorher, schaut nicht zurück. Ja. Und keiner weiß mehr, was der andere tut und das Ganze sieht dann auch keiner mehr, nicht? Genau. Im Endeffekt ist eigentlich das ja im Prinzip in dem Sinne ja auch passiert. Und der Weg in die Direktvermarktung war für dich ja, du hast da einen Teil von der ganzen Wertschöpfung, aber auch von dem Produkt und von dem, was du so einfach hast, wieder zurückgeholt. Ne?
Genau. Ja. Also da vielleicht noch, wie du sagst, das sind seelenlose Produkte. Mhm. Das ist halt der Füllstoff, wie es bei uns im Lebensmittelbereich ist, aber da ist keine Geschichte mehr dahinter. Mhm. Und ich bin einfach füllend, ich habe schon so viel Schlappen gehabt in meinem Leben, das merkst einfach, wenn ich ein Würstel mache oder ein Salami und mir geht's auf dem Tag scheiße, weil irgendwas war, dann schmeckt mir die selber dann nicht, weil ich einfach irgendwie gespürt habe, passt die Energie nicht. Mhm. Und ich war schon hier jetzt mimimi esoterik. Das ist einfach so. Ja. Ne? Ja. Also da ja, spielen einfach sehr, sehr viele Faktoren, sehr, sehr viele Faktoren zusammen.
Ja, ja, ich glaube, dass das dann bei den Konsumentinnen, wenn's, sag ich mal, vor der Pudel stehen oder vom Supermarktregal, wenn die nicht wissen, was sie kaufen, was hinter dem Stiegel Fleisch steht, dann greifen die halt einfach hin.
Genau.
Wenn die ein bisschen mehr, und das ist ein bisschen auch die Mission von dem ganzen Podcast, wenn die ein bisschen mehr dazu wissen, dann überlegen sie sich vielleicht mehr und dann greifen sie vielleicht gar nicht mehr hin, wenn es im Supermarkt ist, oder greifen woanders hin oder überlegen sie ein bisschen was dazu, nicht?
Ja. Ja, ja. Also ich sag das auch immer bei den Führungen, gerade so wie vorher, da bin ich überzeugt, die Partie, was da war, die geht nie mehr so einkaufen wie vor der Stunde jetzt bei uns am Hof. Ne? Hm, ja. Also du tut sich einfach im Kopf was.
Ja, ja, ja. Du hast Schlappen gesagt und bei dir war ja nicht nur quasi das Fleischerseminar ausschlaggebend, sondern das waren ja ein paar, dass wir wieder ein bisschen zurückkommen zur Biografie, das waren ja bei dir ein paar so Punkte, die was dazu geführt haben, dass du gesagt hast, aus, anders mag nicht mehr. Das, vielleicht erzählst du ein bisschen was da alles zusammengekommen ist bei dir.
Ja, wir haben halt dann, oder ich habe halt dann mit vollster Überzeugung, wie wir vorher schon geredet haben, die Flucht nach vorne antreten. Es war in der Zeit dort so vor 2007.
In der Milchwirtschaft.
In der Milchwirtschaft, ne? Ja, genau. Einfach das, ja, fit für die Zukunft, nicht? Wachsen oder weichen. Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Special Thanks an die Landwirtschaftskammer. Man hat das einfach als alternativlos gesehen. Das heißt, der, was dabei bleiben will, der muss investieren, der muss größer werden. Ich habe damals zum Beispiel auch die These vertreten, die ganzen Kleinbetriebe, so keine Ahnung, der mit 10 Kühe, der kostet nur unser Geld, was eigentlich uns zusteht, die weitermachen wollen. Mhm. Ne? Im Nachhinein denke ich mir, Alter, mir gehört ja so eine aufgedroschen. Oder ja, aber man war halt damals so. Und wir haben halt das dann einige Jahre durchgezogen, haben dann ja, investiert im Kreiserbahn hinter und vier. Muss dann einfach sagen, dass ich im Nachhinein betrachtet, relativ früh dann vermutlich im Unterbewusstsein schon gemerkt haben, dass das für mich persönlich der falsche Weg ist. Also als Milchbauer bin ich komplett gescheitert. Das ist so. Ne? Das hat, wie wir dann auf einem halbwegsigen Stand waren, war ich innerlich leer. Also ich habe mit der Arbeit eigentlich keine, nicht mehr so eine Verbindung gehabt, als wie ich jetzt anhauen, weil mich gerade wieder irgendein Viech nervt oder so und wir gerade wieder irgendein Verfolgungsjagd oder irgendeine so eine Spezialaktion haben, dann bin ich mit der Geschichte noch immer viel, viel mehr verbunden, als wir früher mit dem Milchkühe. Ja. Dadurch, dass ich das aber einfach als komplett alternativlos hingestellt haben vorher und wir natürlich in der Landwirtschaft auch das Problem haben, einer, der nicht Milchkühe hat, das ist kein echter Bauer, ja, hat sich die Überlegung gar nicht gestellt. Heute im Rückwirkenden denke ich mir, naja, die Milchwirtschaft, die gibt es seit dem Zweiten Weltkrieg in der Form. Ne? Also es ist eine Momentaufnahme, was war mit den 3000 Jahren vorher.
Genau.
Ne? Ja. Und ja, so ist halt dann bei mir ein ziemliches bürokratisches Problem, eben mit diesem Subventionswesen dazugekommen, wo man mir einige hundert oder sogar einige tausend Betriebe in Österreich recht betroffen waren. Wo ich dann gesehen habe, okay, gut, Landwirtschaft, alles recht und schön, wir leben vor öffentliche Güter. Ob man das jetzt Ausgleichszahlung nehmen oder Sterbehilfe oder Erpressungsgeld oder Schweigegeld, ist komplett wurscht. In einem guten Jahr bleibt die Prämie über. Und da möchte ich, weiß ich jetzt, da zucken meine Kollegen schon wieder zusammen, das ist nicht so und huhu, ne? Es ist einfach so. Ich habe über, keine Ahnung, 13 Jahre ein Buch geführt. Ich weiß, was da ungefähr läuft. In einem guten Jahr läuft der schwarze Null und wenn was überbleibt, sind die Prämien. Und die Prämien brauchst du damit, dass du die Bank ruhig gestellt kannst zu halbwegs, weil du ja dementsprechend Geld in die Hand genommen hast. Und aus der Abhängigkeit, die ist dann erst
verstanden. Ist ja auch kein schönes Selbstbügel, ne? Dass du sagst, okay, du lebst zum Fördern, das will ja keiner offen zugeben.
Ne? Ja, aber dann liest halt die ganzen Landwirtschaftspornos von der Landwirtschaftskammer-Zeitung angefangen. Der Bauer ist ein Unternehmer. Da denke ich mir, Alter, was ist mit euch? Der Bauer, Unternehmer mit über 60% unter öffentlicher Güter im Familieneinkommen. Da bin ich ja eher Staatsangestellter als wir Unternehmer. Was soll denn das? Hm. Ne? Hm. Aber leider, ja, aber es ist halt ein Thema. Hm. Wir haben dann, oder ich habe für mich halt dann einfach gesehen, nachdem wir alle rechtsstaatlichen und politischen Mittel da ausgesetzt oder ausgenutzt haben, dieses System lässt sich aus meiner Sicht nicht mehr verändern. Das System ist tot, es hängt an der Herz-Lungen-Maschine und wartet nur mehr drauf, dass irgendwer einen Stecker zieht. Was können wir tun, dass man nach dem Zusammenbruch dieses Systems weitermachen können. Weil das kann man einfach keinen Bestand haben auf Dauer. Ne? Braucht man nur ein bisschen aus seiner eigenen Bubble halt rausgehen. Schaut man nach Deutschland, dann schaut man nach Dänemark, wo die großen Musterbetriebe sind, die sie uns immer vorbetet haben mit der Ausbildung. Effizienter wie dort geht's nicht und hinter und für. Ich weiß nicht, ob es das Ende vom Lied sein kann, so wie in Dänemark, dass die Betriebe deutlich über 90% Fremdkapitalanteil haben, dass ich jetzt Quartal bei der Bank betteln muss, ob ich mit meinem Betrieb noch weitermachen darf. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben halt dann, ich wollte aufhören, ist auch ganz klar, also ich verkaufe den Scheiß, mir interessiert das nicht mehr. Und meine damalige Lebensgefährtin, die überhaupt nichts mit Landwirtschaft grundsätzlich am Hut gehabt hat, vor ihrer Geschichte, hat dann gesagt, dann tun wir was anderes. Und ich weiß noch, wie man da debattiert, und ich sage, was anderes? Spinnst du? Nicht? Ja, tun wir was anderes, wenn Milch nicht geht, tun wir was anderes. Ich verstehe die Frage nicht. Wir sind Milchbauern, wir sind echte Bauern. Es gibt keine Alternative.
Völlig alternativ.
Ja, also, ja. Ne? Und dann haben wir ein paar Gaudi, unter Anführungszeichen, weil 2013 bei uns die wirklich grobe Dürre war, haben wir dann für Weihnachten hin zwei Milchmastkälber schlachten lassen und haben die direkt verkauft. Mhm. Und ich habe da meine damalige, eben, der ich jetzt im Nachhinein sehr, sehr dankbar bin für diese Impulse, der das überlassen, die gesagt, ja, gib ihr Facebook, ja, gib ihr Social Media, gib ihr online. Ja, und die zwei Kälber, die waren auch innerhalb von 3 Stunden, hat sie die verkauft gehabt. Und dann haben wir gesagt, aha, ist interessant, gell? Weil die zwei Kälber, die bringen gleich viel Umsatz, als wir zwei Ochsen, die wir 2 Jahre am Dummstehen haben. Und dann ist irgendwie so im Hirn das gekommen, ohohoho, schau. Quantitativ Wachstum macht uns kaputt. Vielleicht soll man in der Qualität beziehungsweise in der Wertschöpfung wachsen. Mhm. Und so ist das dann halt so nach und nach gekommen, dass wir in die Richtung gegangen sind. Das Ende vom Lied war dann 2015, dass wir gesagt haben, okay, wir sind jetzt aus den Verpflichtungen, was die Förderprogramme angeht, heraus. Wir hören mit die Milchkühe auf. Wir konzentrieren uns aufs Fleisch. Das passt zu unseren Voraussetzungen vom Betrieb auch eigentlich besser. Und wir werden eben vielfältiger. Ja, und da sind wir halt heute nach wie vor lustig unterwegs.
Mhm, mhm. Spannend. Du hast ja auch viel Literatur gelesen, die ist ja mal eine Zeit lang nicht so gut gegangen, glaube ich auch. Du hast ja dann viel Jean Siegler gelesen, gell, von deine speziellen Freunde. Was hat sich denn da geändert in deinem Denken? So, jetzt, du hast ein bisschen beschrieben, hast du es jetzt schon mit dem Fleisch, aber...
Ich war damals eben gesundheitlich komplett bedient, also dass nichts mehr gegangen ist. Wenn du vorher nebenher noch so hobbymäßig bei Gaudi Leistungssport machst und dann nicht mehr über die Stirn gehen kannst, weil du mit den Nerven so hin bist, relativiert sich vieles im Leben. Und wir haben sie dort dann einerseits zur Selbsttherapie zwei Mangalitzerferkel geschenkt und ein Buch über alte österreichische Nutztierrasen dazu. Und dann habe ich mir, ich weiß gar nicht mehr, was für Impuls das eigentlich war, vom Jean Ziegler, Wir lassen sie verhungern, das Buch gekauft und vom Romuald Schaber, Blutmilch. Die habe ich, glaube ich, beide 10-mal gelesen, weil ich damals mit den Nerven so gaga war, dass ich mir nie gemerkt habe, was da drin gestanden ist. Ne? Mhm. Aber irgendwann hat es dann da gerufen.
Ist hängen geblieben.
Ne? Ist hängen geblieben und das verändert die. Und da habe ich gedacht, Scheiße, was haben wir da? Ich habe mit dem, dass ich meine Kühe Sojafutter mitgeholfen, dass man in Amerika, in Südamerika oder keine Ahnung, was für eine Schweinereien mit die Eingeborenen dort aufhört oder mit die dort ansässigen Leuten, dass man die Umwelt demoliert, damit dass man ein Produkt erzeugen, wo es kein Schwanz braucht, auf gut Deutsch. Mhm. Was man dann am Weltmarkt entsorgen. Und dann haben wir das coole Gefühl, wir ernähren die Welt. Das ist ein Blödsinn. Mhm. Nicht? Wir ernähren die Konzerne. Und die ganzen Typen mit dem Nadelstreif. Ja, aber ansonsten gar nichts. Ne? Und wenn es dann halt siehst, oder das, mich hat das total schockiert, ich habe so Sachen ja nicht kennt, die mal, keine Ahnung, geh halt auf die Straßen und frage irgendwann, ob er weiß, was die Noma, die Krankheit Noma in Afrika aufführt. Und der Jean Ziegler hat das da in dem Buch so beschrieben, was unsere Milchexporte oder Milchpulverexporte oder Händelfleischexporte nach Afrika, nach Schwarzafrika da auslösen unten, da sind wir eigentlich so, da will ich nicht mehr mit da. Und das klingt jetzt blöd, ich weiß, das ist ein dummer Vergleich, aber ich habe zum Beispiel immer meinen Opa gefragt, weil mich Geschichte immer interessiert hat, wieso habt ihr damals in der Nazi-Zeit nichts dagegen getan? Wieso habt ihr da mit da? Wieso habt ihr nicht gesagt, oder schleicht die? Und der Opa hat immer gesagt, ja, es war halt so, das sind Bole da, ja, du hast nicht ausgekannt. Und ich habe einfach vor dem Angst, sollte ich einmal Kinder haben, dass mich die fragen, wieso hab's bei der Schweinerei mitgespielt. Das ist eigentlich die Grundding. Mhm. Und dann haben wir halt so, wie soll ich sagen, das ist natürlich ernüchternd, weil wenn du dann einmal siehst, wie das Wirtschaftssystem funktioniert, dass eigentlich der kleine freie Bauer der größte Feind der großen Konzerne ist und was wir mit diesem schneller, höher, weiter in Europa und in der westlichen Welt in andere Kontinente aufführen, mhm. Und dass wir letzten Endes Blut auf unsere Hände haben. Mhm. Boah, das war schockierend.
Ja. Und die Direktvermarktung ist eigentlich für einen, sagen wir, für einen Landwirten der direkteste, im wahrsten Sinne, direkteste Weg aus dem System aus, oder? Wo man sich am schnellsten relativ ganz unabhängig, glaube ich, bist ja halt auch noch nicht, sagen wir mal, von öffentlichen Geldern, aber der genau. Weg geht direkt dorthin eigentlich. Ne?
Genau. Ja. Genau. Ja. Also das ist natürlich dann ein sehr, sehr schwieriger Weg, weil uns muss man sich auch klar sein, Meister hin oder her, keine Ahnung, Facharbeiter hin oder her oder Diplom-Ingenieur in Agrarwissenschaften, wer kann das Produkt verarbeiten? Das können wir Bauern überhaupt nicht mehr. Da gibt es noch einen gewissen Wissensschatz, den haben noch die Bayerinnen, ja. Gerät mit dem Handwerk, wo gibt es noch eine Metzgerei, die selber schlachtet, das ist ja alles, ich will es nicht sagen, aber es ist Verarsche.
David, du kannst ja inzwischen, ich habe dir selber zugeschaut, die Viecher zerlegen wie ein Vollprofi. Wie hast du das dann gelernt?
Naja, ein paar Seminare und dann halt ein paar Bücher und YouTube.
YouTube?
Ja. Ja, also im Nachhinein betrachtet, ja, hat schon lustige Situationen gegeben. So das erste Stierschlachten mit dem YouTube-Tutorial in der Hand, das war schon interessant. Ne? Ich meine, Schlachten, das lernt man als Landwirt, das ist ganz normal, das ist kein Thema. Mhm. Alles, was dann danach kommt.
Das Zerlegen dann, ne?
Genau. Und also Schlachten musst du einfach hinnen, weil im Fall eines kranken oder sterbenden Tieres, dass man das halt erlösen kann. Okay, das kann jeder. Aber alles dann danach, da wird's interessant.
Und furchtbar kompliziert, das habe ich schon mitgekriegt.
Genau. Also wir haben schon Momente gehabt, da sind wir so da gestanden. Aha, da sind jetzt 300 Kilo Rindfleisch und keine Ahnung, was da jetzt was ist. Genau. Und dann wird's interessant.
Also Wikipedia und YouTube helfen durchaus auch in der Direktvermarktung dem Landwirten.
Genau. Also das ist so, ja, Crashkurs für Dummies, nicht? Also, ja.
Ja, nachdem ich merke, dass die Stimme inzwischen schon ein bisschen rau wird, machen wir jetzt kurz eine kurze Trinkpause. Christian hat ein Bier stehen, wir stoßen jetzt mal an.
Prost, Christian. Prost, Willi. Trinken wir mal was.
Okay, das heißt, du hast dann über YouTube und so weiter gelernt, wie man die Viecher auch zerlegt, bist dann immer mehr in die Direktvermarktung eingerutscht und ja, erzähl ein bisschen was über dieses Direktvermarktungsgeschäft, weil wie läuft denn das ab, welche Produkte hast du, wie stößt du Produkte her, weil ich glaube, ja, das interessiert die Leute draußen auch.
Ja, da muss ich kurz noch ein bisschen ausholen, und zwar war das dann so, dass für mich ein totaler Schlüsselreiz war, ein Schlüsselerlebnis, dass wir gesehen haben, okay, wir sind als Landwirtschaft vom eigentlich rechten Wege abgekommen. Die Landwirtschaft war immer hocheffizient. Ne? Man hat mit dem, was da war, das Beste gemacht. Mit möglichst wenig Aufwand für alle Beteiligten. Was tut man heute? Man macht, also das Paradebeispiel ist eben, dass man dann sich ein Tierort sucht, keine Ahnung, ein Rind, was genau in deiner Region, genau in deinem Gebiet funktioniert. Mhm. Was nehmen wir heute? Wir haben eine totale Vereinheitlichung, damit das der ganze Dingsbums weltweit handelbar ist. Vor Standort angepasst, sind wir meilenweit weg, alle miteinander. Und wir sind dazu übergegangen, dass wir heute die Umgebung an die Tiere künstlich anpassen und nicht wie früher die Tiere an die Umgebung.
Mhm, yeah.
Und das bewirkt aber für die in der Vermarktung, wenn du jetzt mit alten Nutztierrasen arbeitest, die sind über den normalen Handel de facto nicht mehr verkaufbar.
Was sind denn die Gründe dafür?
Naja, da ist halt keine Ahnung. Da ist halt die Beiriet beim Ochsen um 2 Zentimeter dünner.
Mhm.
Der Vieh hast auf der Zunge Geschmacksexplosion, du hast Gaumensex mit dem drum. Mhm. Nicht? Und beim einen isst halt ein Füllstoff, fertig. Aber natürlich, wenn halt die Styroporverpackung genormt ist und der Handel immer die Regalfläche danach richtet, muss das immer gleich ausschauen. Mhm. Ich kann nur jedem empfehlen, geht's zu einer Frischfleischdecke von irgendein Discounter, geht's auch zu den Metzger, aber die Metzger ist genau dasselbe. Da ist jeder Tofelspitz, jedes Karree, jedes Filet, alles gleich groß. Ja, wieso etwa? Mhm. Und dann haben wir gesehen, okay, wenn wir aus dem was machen wollen aus die Viecher, dann müssen wir uns selber damit beschäftigen.
Mhm.
Ja. Schlüsselerlebnis war unser erstes Mangalitzerschwein, was dann schlachtreif war. Das haben jetzt unseren damaligen Metzger, die ersten 2 Jahre, haben wir Schlachten von einem Metzger machen lassen, also von einem Nebenerwerbsbauern, der nebenher Metzger ist. Und wie ich da hingekommen bin, die Sau holen, dann hat er mich zusammengeschissen, wenn ich ihm noch einmal so eine Sau bringe, der schlagt mich. Dann sage ich, was ist mit dir? Nicht? Dann sage ich, ja, er ist, keine Ahnung, 35 Jahre Metzger, aber dass er ein Schwein in weißen Rückenspeck hat, müsst mit der Knochensäge alle schneiden, weil er so hart ist. Dann sage ich, hab ihn nicht erlebt, also wo ich die Sau ausgraben habe. Dann habe ich gesagt, oh, ist interessant. Das ist eigentlich genau das, was wir haben wollen. Nicht?
Mhm.
Und wir haben dann aber auch gesehen, dass der, wie uns der die zerlegt hat, dass das mit der alten Tradition sozusagen, dass wir da viel zu viel Verlust produzieren. Mhm. Weil einfach die Katz, wie man so, oder die Zuschnitte, sei es beim Rind oder bei allen Tieren, näher mal das individuelle Tier berücksichtigen, sondern einfach standardisierte Ware produzieren sollen. Mhm. Schau mal, jetzt Karree ist gleich groß. Nicht? Oder gleich zugeschnitten. Das ist in der Natur nicht so. Wir schneiden es zu, wie wir am meisten rauskriegen.
Ja. Ja? Das ist spannend, weil nicht nur das Produkt standardisiert wird, sondern über das Produkt natürlich auch die Arbeitsformen, genau. Die Arbeitsweisen, genau. Und über die Arbeitsweisen, genau, auch immer der Mensch. Genau. Wir werden genauso einfältig, wenn man genau, so blöd genau sagt, genauso genau einfältig wie unsere genau Produkte, genau, weil Stichwort ist in dem Fall Vielfalt wahrscheinlich, nicht? Weil du ja hast jetzt angefangen über die Artenvielfalt, die ja nicht mehr gegeben wird, die haben die Artenvielfalt rausgenommen, haben ein Standardtier entwickelt. Genau. Wie viel Standardschweinerassen gibt es denn jetzt in Österreich, wenn man es jetzt bei Schweinen sagt?
Nee, ich glaube, das wird auf 2 oder 3 irgendwelche Hybridrassen sich da einschränken, viel mehr wird es nicht geben.
2 bis 3 Rassen?
Genau.
Okay, die alle standardisiert kurtet werden, standardisiert geschlacht werden, genau, standardisiert verarbeitet
genau
werden,
genau,
nach 2 bis 3 Methoden.
Genau.
Wann
genau
überhaupt?
Und ja, wann überhaupt?
Hätte man nur einen, nicht?
Genau, genau.
Ich glaube, dass das mit uns als Menschen auch was macht, auf Dauer, nicht? Das eine Produkt, die fehlende Vielfalt, das Hirn denkt einfach besser, wenn's eine Abwechslung hat, nicht? Du lernst ja nur durch Abwechslung. Und ich glaube, dass das natürlich auch dazu beiträgt, jetzt wenn man es jetzt wieder philosophisch ein bisschen betrachtet, dass diese Einfalt, ja, diese Einfalt am Teller schlussendlich und mit allem, was davor passiert, dass das einer Gesellschaft selber also ganz auch nicht gut tut. Wahrscheinlich, ne?
Da bin ich absolut bei dir.
Ja, ja.
Weil letzten Endes, immer wenn man es jetzt runterbricht auf die Quintessenz, es geht halt einfach um Kohle.
Ja, und das ist ein bisschen wenig, ne?
Ja. Ja, also.
Es kommt um mehr gehen, nicht? Weil du gesagt hast, Qualität, Quantität, ne? Es kommt ja um Qualität gehen.
Genau.
Du, das Weiße, wo er nicht durchkommen ist, der Metzger mit der klassischen Methode, das ist ja das, was dann begehrt ist als Lado.
Genau.
Haben wir dazu gesagt.
Genau.
Ist ja unglaublich gut, wenn man das.
Was wir heute um 60 Euro das Kilo verkaufen. Und immer zu wenig haben.
Ja.
Ne? Ja. Aber nur musst du halt dann, das sind wir wieder bei der Einfalt. Ja. Wenn ich halt
mit meinem. Auch eine andere Fabrik, wenn ich die schlachten will, nicht? Muss ich komplett neues Häusl bauen.
Ja.
Gleich investieren, mache ich ja nicht. 2.000.
Ja, und wenn mir was überbleibt, dann kann ich das nicht nach China exportieren, weil das mögen die nicht.
Ja. Ne? Und das ist ein Absatzmarkt, nicht? Da müssen wir. Das ist eine Export orientiert. Ne?
Ja, also ich weiß nicht, da krampft sich mein Hirn schon wieder zusammen. Das ist. Was ist mit uns los? Ich meine, da war ja Corona jetzt ein lustiges Beispiel. Da sind natürlich alle beleidigt, wenn man dagegen was sagt. Aber ja, wie mir die Selbstversorgung ist alles gesichert. Ein Blödsinn. Bitte denkt einmal nach, was wir, fangt bei den Erntehöfen an, fangt bei den Schlachthofmitarbeitern an. Metzger will ich nicht sagen, aber das sind sie nicht. Hm. Wir sind komplett abhängig. Wenn in Rotterdam die Ladungen aus Brasilien nicht mehr gelöscht werden, weil da irgendwas ist, was tust du dann als Schweinebauer mit 3000 Schweine im Stall, wenn du kein Futter mehr hast? Genau. Weil das kommt von der Fabrik.
Ja.
Was tut der Herr Spar oder keine Ahnung, was für Lebensmittelkonzern, wenn sein ungarischer Billigsdorfer LKW-Fahrer daheim bleibt?
Genau.
Ne?
Ja, ja. Und das sind genau die Themen, wo wir dann auch mit Power to the People in den nächsten Gespräche mit dir, mit Kollegen von dir, ein bisschen auch den Finger drauflegen wollen und ein bisschen genauer reinschauen wollen. Aber jetzt gehen wir vielleicht zurück auf die Direktvermarktung. Du hast 2 Mangalitzer geschenkt gekriegt, ja? Und beim ersten Mal schlachten bist du eben da draufgekommen. Wie ist denn dann weitergegangen?
Ja, in die Viecher war ich eben total verliebt. Mhm. Ich sage, Alter, das ist cool. Mhm. Die brauchen keinen Stall. Die halten minus 30 Grad im Winter aus, plus 30 im Sommer.
Das ist doch Tierquälerei, oder? Wenn man die draußen lassen, wenn es so kalt ist.
Ja, total arm. Ne? Also,
ja, aber das versteht, ich hätte es auch nicht verstanden.
Ja,
ich habe minus 30 Grad Schweineln draußen gesehen, hätte ich mir gedacht, du bist ein schlechter Mensch.
Ja, ja, aber das ist wieder genauso ein Paradebeispiel, wie weit entfernt wir voneinander sind, Konsument Richtig. Und Produzent.
Ja, ja.
Und wenn du dann einmal ein paar Polizeieinsätze wegen so Sachen hinter dir hast oder ein paar gescheite Anzeigen. Wir haben dann einfach gesehen, Direktvermarktung, okay, alles gut. Mir hat das aber total genervt, dass eben so Formate, wie wir jetzt da machen, oder das, was wir eigentlich jeden Tag machen, miteinander reden, mit dem Konsument, mit unseren Endverbraucher, dass das de facto nicht mehr stattfindet. Diese Kommunikation übernehmen entweder hochbezahlte Marketingagenturen oder irgendwelche Interessensvertretungen, die halt die 70er Jahre stehen geblieben sind. Es ist leider so. Ne? Und ich habe keine Ahnung, wie es ist, ich blädel immer, in Massenmenschenhaltung in Wien zu leben. Er weiß nicht, wie es da heraus bei uns ist, wenn so wie jetzt in Strömen Regen und wir draußen ein verlorenes Ferkel suchen. Wir brauchen uns aber, weil wir sitzen im gleichen Boot. Ne? Und die Kommunikation dazwischen, da ist natürlich halt Social Media sowohl Risiko als auch Chance, übernehmen sonst andere, die man nicht kontrollieren können, wenn wir es nicht selber tun.
Ja, das heißt, und Direktvermarktung heißt bei dir ja nicht nur das Produkt verkaufen, direkt in dem am Hof, sondern heißt direkt Marketing, auch über deine Facebook-Seite.
Genau, ne? Bei uns hat sich einfach Facebook als damals Mittel der Wahl herausgestellt. Geschrieben habe ich immer ganz gern, fotografieren ist ein Hobby. Und da haben wir ja in der Landwirtschaft Voraussetzungen, um die uns jede Marke, Werbeagentur oder irgendeine andere Branche beneidet. Wenn ich heute eine Hofrunde mache und ich bin kein industrialisierter irgendwas Betrieb in der Landwirtschaft, dann habe ich bei einer Runde 100 Motive, um die mich jeder Influencer beneidet.
Ja, und das kostet kann ich bestätigen.
Ja, ja. Und da müssen wir halt einfach ein bisschen aufwachen. Nur immer sudern, seien wir uns ehrlich, ich war früher genauso. Ich habe meinen Konsumenten nicht kennt. Mein Konsument war der Tankwagenfahrer vom Milchspediteur. Und mein Marketing war, dass ich schaue, dass der Tank fertig ist, wenn das Milchauto kommt. Und 95% meiner Kollegen ticken noch immer gleich. Ist ganz klar. Weil die Überlegung gar nicht vorkommt, dass man vielleicht den Konsumenten, über den der wir schimpfen, wenn er uns den Hund einlaufen lässt in die Wiesen und der Hund da einludelt, oder er sich jetzt für unsere Killerkühe überfallen lässt, blöd gesagt. Aber dass wir mal miteinander reden. Ne? Ja. Und mir hat das immer so genervt, dass in den ganzen landwirtschaftlichen Zeitungen steht, wie blöd das der Konsument ist und der glaubt, die Kuh ist lila und Joghurt wächst am Baum und kommt vom Rhinoceros, keine Ahnung. Ne? Und da haben wir dann gesagt, okay, da können wir Geschichten dort platzieren für die Leute, die es interessiert und die unsere Zielgruppe sind. Und darum, das machen wir recht offensiv. Ja. Wir sind kein Vorzeigebetrieb, überhaupt nicht. Also das ist eine ewige Baustelle. Wir lernen jeden Tag dazu. Wir sagen immer, jeden Tag Jugend forscht. Aber bitte komm und geh mit uns ein Stück des Weges. Ne? Und schau dir das Viech an, wie es gelebt hat. Und wenn es dann nachher nicht passt, bin ich dann nicht bärs und sagst, nein, das mag ich nicht, ich fahre wieder heim. Darum sind wir auch nie biozertifiziert gewesen. Der strengste Kontrolleur ist bei uns der Kunde. Wenn der kommt und sieht, das passt ihm nicht, wie wir das machen,
stimmt,
dann ist ausgeredet.
Ja? So, Handy aus kleiner Hand, ein Foto ist schnell gemacht, wenn es ist, nicht?
Genau.
Und den, wie heißt es, so schönen Shitstorm.
Ja.
Hast schnell mal auf der Seite, gell?
Genau, während wir doch jetzt reden, haben wir gerade wieder sowas laufen.
Da machen wir vielleicht auch noch mal eine Folge drüber, das ist ein gutes Thema.
Ja, ja, genau. Genau.
Ja, aber das heißt, Mangalitza-Schweine hast du dann angefangen zum Züchten, aber du hast ja bei den Mangalitza nicht aufgehört, weil wir haben vorher geredet von Artenvielfalt, du hast gesagt, bei minus 30 Grad stehen dann die draußen und haben eigentlich nur eine Gaudi.
Ja.
Vielfalt ist dein Motto ein bisschen da am Hof, das merkt man, wenn man mit dem Auto zu überfährt oder zu übergeht, es begegnet einem doch das eine oder andere Tier.
Ja. Genau.
Was läuft bei dir so an Tieren, an Artenvielfalt herum am Hof?
Ja, das hat sich dann so Schritt für Schritt halt entwickelt. Wir haben jetzt ziemlich viel Schweine, Rinder haben wir ein bisschen reduziert, Pferd, Ziege und halt allerlei Geflügel. Geflügel ist halt einfach, da haben wir einen Vorteil durch unsere Lage, weil wir keine direkten Anrainer haben. Also wir können die alten Haltungsformen, die vor 100 Jahren gang und gäbe waren, nach wie vor praktizieren.
Das heißt?
Ja, zum Beispiel unsere Gänse, die sind den ganzen Tag draußen und machen Gänsedinge. Und kommen halt auf Nacht in den Stall, nach Möglichkeit von sich aus. Gleiches wie die Buten, gleich wie die Mosthäher, gleich wie die Berlhühner, gleich wie das ganze andere.
Ja, die wissen, der Rom, es kommt der Fuchs, glaube ich, gell?
Genau.
In der Nacht.
Genau, genau. Da haben wir natürlich, ja, sind wir bei dem Know-how, was wir als Bauern komplett verloren haben, wie kann man das machen, dass man das mit möglichst wenig Arbeitsaufwand für uns macht. Mhm. Ja, so sind wir halt einfach vielfältig und haben dann über die Saison, über das ganze Jahr verteilt, immer irgendein anderes Produkt im Angebot. Mhm. Und für uns auch selber beim Verarbeiten ist das natürlich lustig, weil es kann sein, dass man, keine Ahnung, zu Weihnachten ein Jagd schlachten und ein paar Tage später eine Weihnachtsbutte und dann ein Gansel und dann ein Perlhuhn. Mhm. Das ist ja interessant.
Ja.
Und ich bin halt einfach ein Verfechter der Freilandhaltung, weil ich selber gern frei bin. Ja? Also ich will nicht Gefängniswärter für meine Viecher sein.
Ja, klingt schlüssig. Ne?
Ja.
Ja, ja. Zwei Tiere möchte ich jetzt noch ansprechen. Du hast Jakos gerade gesagt die schwarzen Alpenschweine ist ja eine Rasse, die du ja quasi da
genau. In
Steiermark wieder zurückgebracht hast als erster. Ne?
Genau, also wir haben damals dann gesagt, okay, wir möchten wieder ein typisch österreichischer oder steirischer Bauernhof sein, der voll mit Leben ist. Ne? Und die Mangalitzas waren da ein bisschen, wie soll man sagen, die sind ein guter Einstieg in die Freilandschweinehaltung, weil sie einfach so robust sind und de facto nicht wirklich was brauchen.
Anfängerschweine.
Und genau, ist wirklich so, ja. Zumindest in der Haltung. In der Verarbeitung sind sie anspruchsvoll. Also in der Haltung sind sie einfach. Schwarzes Alpenschwein, das ist eine Schweineras, die bis zum Ersten Weltkrieg in der Steiermark heimisch war, dann komplett verschwunden ist und eigentlich seit fast 100 Jahren als ausgestorben gegolten hat.
Mhm.
Die wurden durch Zufall, haben die Jahrzehnte in Italien überdauert, in einem Graben drei. Und da sind 2013 Tiere entdeckt worden, die quasi keiner bekannten Schweinepopulation zuordnenbar waren. Man hat dann gesehen, verflixt, das sind Alpenschweine. Und man hat in Summe halt noch eine Handvoll Stück gefunden.
Kurz vorm Aussterben.
Genau, wirklich unmittelbar vorm Aussterben. Die hat man dann aufgekauft, hat die gentestet, hat gesehen, okay, die sind genetisch weit genug auseinander, damit das nicht die Inzucht sofort zuschlägt. Mhm. Man weiß, oder man muss das so verstehen, Rasse ist ja bereits, oder Tierart ist bereits ausgestorben, während noch die letzten Tiere leben. Ne? Also wenn die genetisch zu eng beieinander sind.
Wenn man es nicht mehr züchten, ist
genau, Sinn. Ja. Genau, dann ist das sinnlos. Und diese Schweine haben sie uns ziemlich angetan, da haben wir dann Kontakt gekriegt. Ist natürlich dann auch so eine Blase, wenn du in der alternativen Bauern-Dings da unterwegs bist, kriegt man so Infos halt dann und haben uns da dann beworben und haben halt jetzt seit über 100 Jahren als Erste in der Steiermark solche Schweine. Die sind ein großes Thema bei uns mittlerweile, wo wir uns sehr, sehr viel, sehr, sehr intensiv damit beschäftigen, relativ eine große Herde mittlerweile haben und es sich herausgestellt hat, dass das Fleisch nicht nur das Schwein generell lustig ist und einfach eine Historie hat er lange. Bei uns ist ganz klar, bei diesen alten Tierrassen, wir können sie nur erhalten, indem wir sie essen. Ne? Also wir müssen sie.
Willst du sie retten, musst du sie essen.
Genau, ganz genau, das ist der Punkt. Das ist natürlich heute ein Thema, wo sind wir wieder beim Hashtag Shitstorm, nicht? Wo,
da kann man sich hier lang drüber streiten.
Genau. Ja. Ne? Sie brauchen eine wirtschaftliche Bedeutung, ansonsten sind sie de facto nutzlos. Es ist leider so. Und für uns war es dann ein Glücksfall, dass sich herausgestellt hat, dass das Fleisch der schwarzen Alpenschweine das für die menschliche Ernährung gesündeste, bisher bekannte Schweinefleisch auf der Welt ist. Also die Inhaltsstoffe sind dermaßen gut, vor allem was den ungesättigte Fettsäuren, gesättigte Fettsäuren, Cholesterin und so weiter angeht. Das ist wirklich ein geiles Produkt und es ist genau dieses Produkt, vor dem wir immer sagen, wir leben vom Fleisch, wir sagen aber bei jeder Führung, bei jedem Besuch immer, Leute, wir müssen weniger Fleisch essen.
Das ist das besondere Stickelfleisch, das
genau.
Das dann isst. Ne?
Genau. Ja. Und da haben uns ja eigentlich unsere Urgroßeltern was vorgelebt, vielleicht ein oder zweimal in der Woche Fleisch und dann einfach das Allerbeste, was du kriegen kannst.
Ja, und als Beilage, nicht?
Und das Beilage,
ja, genau. Früher war das Fleisch die Beilage.
Ne? Genau, aber ja, über das müssen wir auch mal reden, wieso das halt ein Leberkässemmel doppelt so teuer ist bald, oder Käse-Leberkässemmel.
Ich glaube, dass uns die Themen für den Podcast grundsätzlich nicht ausgehen werden. Ja.
Genau.
Okay, Alpenschweine, wir sind ja, wir müssen ja weiter tun, wir so viel Themen, wir konnten so viel reden, gell, und die Zeit vergeht. Alpenschweine, total spannendes Thema, aber du hier willst ja nicht aufhören, Vielfalt kennt ja keine Grenzen bei dir, jetzt bist du auf Jacks, jetzt bist du aus Jack gekommen, ne?
Ja, das ist jetzt quasi zwar ein bisschen entgegen unserer Philosophie, dass wir eigentlich nur alte österreichische Rassen halten wollen. Der Jack hat halt einfach den Vorteil, dass er, oder auf den Jack sind wir deswegen gekommen, der hat ein ähnliches Fressverhalten als wie Schaf, Ziege und Pferd und dient uns für die Almrekultivierung, beziehungsweise dass wir dort die Verbuschung aufhalten. Ist sehr, sehr effizient in der Haltung, braucht wenig Futter, haltet jetzt Klima aus, also lebt bei uns auch im Winter das ganze Jahr draußen oder den ganzen Winter draußen.
So ähnlich wie die Mangalitza und der Alpenschwein, das ganze Jahr draußen, Steuer ist eigentlich nur noch so eine Begleiterscheinung.
Genau, ja. Genau. Und ja, jetzt haben wir natürlich auch beim Marketing, schauen lustig aus, hat keiner. Ja, ist auch nicht ohne, ist wie bei den Mangalitza. Also
vorher nur noch Alpakas, oder?
Na, geh hör mal auf. Nein, da habe ich eine Alpaka-Allergie.
Achso, ja, dann erklärt
er. Nein, ist ja nicht liebe Viecher, aber
nein. Ja, aber die Jagd, die sind einfach im Prinzip für eine Region wie die sind die eigentlich gemacht. Ne? Da ist schon fast noch zu warm da und
genau, ne? Genau. Also das war eigentlich eine aufgelegte Geschichte. Mhm. Ne? Nur sind wir halt wieder bei dem, du musst die direkt vermarkten, weil die kauft der Original überhaupt niemand ab. So was braucht keiner.
Ne? Ja, was, wir haben ja schon mal eins gegessen miteinander, was wenn man sich den Geschmack nicht verständlich ist. Das ist unglaublich geiles, leckeres, unglaublich gutes Fleisch.
Und halt eben, das Tier macht eine Ressource für uns Menschen nutzbar, die ansonsten komplett unproduktiv oder nutzlos liegen bleiben wird. Eben wirklich die höchsten Lagen unserer Berge. Und da sagen sie dann natürlich oft, naja, ihr seid Spinner, das ist ein Blödsinn, das ist alles komplett überholt. Man muss nur mal ein bisschen einen Blick auf die andere Seite der Welt schauen, unsere tollen Fleischkunden in China, toll, ironisch gemacht, die züchten gerade im großen Maßstab riesige Jagdherden, weil sie einfach sehen, sie haben dementsprechend große Flächen, die halt nur durch solch extensiv haltbare Viecher nutzbar sein und die werden ihren Fleischkonsum nicht zuletzt durch intensive Jagdhaltung mittelfristig selber decken. Die sind nicht so blöd, dass wir mir, dass wir glauben, Export heilt alle Probleme. Ne?
Das ist eigentlich ein Tier im Bereich auf den Klimawandel. Das ist ja natürlich jetzt ein Thema für einen anderen Podcast, weil es wird zu weit führen, aber die fressen bei dir in Alm drinnen, in Regionen, wo die Kirne da hinkommen, wo aber dadurch, dass keine Viecher dort sind, die Alm eigentlich zuwächst und langfristig dann auch generell für die Viecher unerschließbar wird. Ne? Das heißt,
Genau. Also das Thema ist einfach das, man muss sich das so vorstellen, die Lagen, die Jagds bewirtschaften, waren früher ein Gelände, wo Schafe und Ziegen unterwegs waren.
Ja.
Durch diesen tollen freien Markt sind Schafe und Ziegen ökonomischer Plätzchen. Ja. Das geht einfach nicht.
Ja.
Und ja, so haben wir das halt als Alternative.
Ja, ja. Das heißt, du hast eigentlich viele, viele Jahre sehr spannende Aufbauarbeit geleistet. Hast da quasi deine Facebook-Seiten von null auf inzwischen, haben wir schon gesagt, über 13.000 Follower aufgebaut und bist ja quasi dann vom Mutbauer, und damit kommen wir jetzt dann quasi zum letzten Thema, bist du dann zum Wutbauer geworden, weil du mal aufgeregt hast über ein Almurteil vor, wie lange ist das jetzt her, 2 Jahre ungefähr, und da hast du ja furchtbar aufgeregt auch über den Chefredakteur vom Falter, den Florian Klenk, weil der da, sage ich mal, eine Meinung vertreten hat, die mit deiner einfach gar nicht konform gegangen ist. Ja, und was ist dann passiert?
Ja, aufgeregt, das ist noch sehr vorsichtig formuliert, nicht?
Ja, sonst hast du nicht Wutbauer, ne?
Ja, danke, kleine Zeitung. Nein, das Thema war einfach das, dass wir enttäuscht waren vor dem Urteil einmal generell. Sowas haben wir nicht für Möglichkeiten, alle miteinander. das Problem da draußen, was da in Tirol war, diese Umstände, die haben ich original 2 Meter vor meiner Haustür genauso. Und auf ein paar Almen und so eben auch. Und das hat uns dann schon alle miteinander ein bisschen zum Kochen gebracht. Und eben der Auftritt vom Klenk war dann, oder vom Florian Klenk war dann einfach das Zünglein an der Waage. Und dann haben wir irgendwie überlegt, okay, wenn es irgendwo was bringt, dass man mit einer halbwegs gescheiten Recherche einen Artikel bringen können oder da irgendwie auf das Thema das Licht der Öffentlichkeit bringen, dann müssen wir gezielt provozieren. Und da, ja, ist natürlich so wie der Herr Klenk eine harte Droge, weil provoziert wird er natürlich rund um die Uhr. Und lustigerweise hat das Video, was wir dort dann aufgenommen haben, ja, eingeschlagen. Und dann, wie es heute heißt, ist das viral gegangen und dann haben wir gleich am ersten Abend dann miteinander telefoniert und eigentlich gesehen, naja, wie eigentlich erwartet, uns verbindet viel mehr als uns trennt. Und ja, jetzt hat er dann halt ein Praktikum bei uns gemacht, weil wir haben ihn eingeladen, dass er bei uns mitarbeitet einmal ein paar Tage. Und das war wirklich eine sehr, sehr spannende Zeit. Mein Gegenpraktikum beim Falter steht noch aus, da ist jetzt leider Corona zwischen.
Das hoffen wir natürlich alle sehr.
Ja, ja, ich tue schon immer drucken, üben und kopieren und so. Ja. Nein, das kriegen wir schon noch hin. Aber das war dann irgendwie schon eine spannende Erfahrung.
Ne? Es hat ja, ich habe deswegen auch gefragt, weil das war ja von dir fast das erste wirklich, sage ich mal unter Anführungszeichen, provokante Video, wo du über YouTube oder beziehungsweise über ein Video den Finger ein bisschen in die Wunden von irgendwas gelegt hat, was du einfach überhaupt nicht damit einverstanden bist. Seither sind einige gefolgt und ich muss sagen, du bist ja relativ erfolgreich damit, dass du ja speziell seit dieser Zeit immer wieder Dinge aufzeigst, die aus deiner Sicht, aus der Sicht des Landwirten, wo du ja Experte bist, wo du den Klimawandel hautnah mitkriegst, wo du die Themen, die was in der öffentlichen Meinung teilweise ein bisschen unscharf dargestellt werden, klarstellst. Und das ist, glaube ich, eine Rolle, die du sehr gut und sehr erfolgreich und erfüllst, glaube ich, in den letzten Monaten und Jahren, oder?
Ja, bei mir hat sich das irgendwie so büben halt zumindest ein, dann außerkristallisiert, dass ich, wenn ich sonst nicht viel Talente habe, aber relativ komplizierte Geschichten quasi für einen Bauern verständlich erklären kann.
Ja, der T-Shirt, wo Erklärbär draufsteht.
Ja. Normal steht da oben, hier könnte ihre Werbung stehen, aber wir sind jetzt doch ja quasi im Radio.
Danke.
Ja. Nein, und ich muss einfach sagen, das ist für meine seelische Gesundheit ganz wichtig, weil es mir sonst reißt.
Das ist für dich auch so ein Ort Ventil?
Ist schon ein Ort Ventil. Und ich denke mir halt, in der Landwirtschaft sind wir generell in einer Richtung unterwegs, wo sich keiner mehr was sagen traut. Jeder weiß, wo der Schuh drückt, aber jeder hat Angst, wenn ich irgendwas sage, dann habe ich negative Folgen zu befürchten. Und ich muss ehrlich sagen, in so einer Welt will ich nicht leben. Ja. Weil ich bin anders erzogen worden, ich bin anders aufgewachsen. Mein Vater hat immer gesagt, also wenn was zu sagen ist, dann gehört es gesagt. Nicht? Und nur wer spricht, wird gehört. Und wenn man halt bei jeder Molkereiversammlung oder bei irgendwas, keine Ahnung, Zuchtverbands, irgendwas, uns nicht mehr aufstehen trauen und sagen, du, keine Ahnung, das sehe ich anders, sondern erst dann mit 3 Bier quasi bei der Nachbesprechung am Stammtisch aufschatzen, dann läuft was schief. Ja. Und da ist halt heute ja, Social Media irgendwie ein guter Kanal. Ne?
Siehst du diese Kombination von Direktvermarktung, Facebook-Auftritt, Kommunikation, wie es das du machst, ist das eigentlich ein Modell, das du als Zukunftsmodell für Landwirte ja siehst? Oder bist du da eher so ein bisschen ein Ausreißer, so ein Individualist, der damit erfolgreich geworden ist? Oder siehst du das vielleicht auch in ähnlicher Form als mögliches Modell für andere Landwirte, die dann ähnlich aussteigen wollen oder ähnlich einen anderen Weg gehen wollen wie du?
Also ich glaube, wie in alle anderen Branchen, im Marketing ist Social Media absolut alternativlos oder nicht mehr zum Wegdenken. Mhm. Weil so ehrlich müssen wir sein, gute Produkte machen viele. Ja. Aber letzten Endes wirklich verkaufen kannst du die Geschichte hinter dem Produkt. Ja. So, auf das müssen wir es alle brechen, das ist einfach so. Ja. Die Geschichten, was wir halt hin und wieder probieren, und wenn ich mir sage, mache ich immer die ganzen, die was gerade am Hof sind, wenn wir viele Praktikanten, viele Leute haben, mir ist das einfach wichtig, ein Hof ist nie eine Person, sondern es sind immer die Summe oder Teile. Das
kann ich bestätigen, es ist immer wieder.
Ja, und das ist natürlich ein Thema, das nicht jedem liegt und da sie auch, wenn du das nicht wirklich ein Anliegen ist, du bitte tu es nicht, weil da kommst du in Teufelsküche. Mhm. Social Media an sich ist ja für die Kundenbindung, so sind wir, in der sie eigentlich auch reinkommen. Für mich gibt's nichts Lustigeres, als wenn die Leute kommen und sagen, du, wo ist das gepunktete Ferkel? Und sagst, Alter, das habe ich erst heute in der Früh fotografiert, weil wir sie selber erst gerade gefunden haben. Ja, das haben sie bei der Anreise schon im Instagram gesehen. Das ist voll lieb, das müssen sie sehen. Mhm. Und das ist eigentlich genau das, was wir haben wollen, dass wir direkt miteinander kommunizieren können. Ja. Ne? Also von dem her ist das, glaube ich, das, ja, alternativlos.
Ja, ja. Abschließend vielleicht so eine Frage. Wir haben jetzt viel von der Vergangenheit geredet, jetzt haben wir ein bisschen über die Gegenwart geredet. Was hast denn du noch für Pläne? So, was gibt's denn da? Wie schaut denn der Bachler oder der Bergerhof in 10 Jahren aus? Oder in 5 Jahren, je nachdem, was da.
Ja, wird ja
schon. 20 Jahre, ne? Schon die Welt
schon. Wird ja schon auf die Show.
Ja.
Und eben die 2. Million am Konto, weil mit der ersten ist nichts geworden.
Jetzt macht er wieder die Wuchtel nach. Gell?
Nein.
Ja, aber Weltherrschaft, es ist ja nicht so, dass du nicht schon Weltmarktführer wärst. Das möchte ich schon einmal zum Schluss des Podcasts vielleicht noch einmal anbringen.
Ja, wo? Ja. Nein, ich glaube, bei den Alpenschweine sind wir Weltmarktführer. Also wir haben am meisten. Das ist zwar nicht ganz geplant gewesen, aber...
Das ist eine kleine Revolution aus der Krakau.
Ja, also wirklich, na du. Tränen der Rührung und so. Ja. Nein, ernsthaft, ich glaube einfach den Weg, dieses konstruktiven Chaos irgendwie weitergehen.
Mhm.
Und ich glaube, da sind die Zeiten besser denn je.
Ja. Ja. Das heißt, wir werden jetzt abschließen mit einem, wir werden jetzt noch einmal anstoßen. Wenn ihr bei der Weltherrschaft dabei sein wollt und wenn ihr wissen wollt, wie der Bergerhof, der Christian Bachler, und seine Mama natürlich die Weltherrschaft an sich reißen, dann bleibt bitte dran bei dem Podcast, die nächsten 100, 200, 3000 Folgen. Wir würden uns freuen. Christian, vielen, vielen Dank für die Stunde, über eine Stunde, die du jetzt Zeit genommen hast. Wir sind schon sehr gespannt, was weiter so passiert. Vielen Dank und Prost, gell.
Danke, lieber Willi. Vielen Dank, war mir eine Freude.
Baba.